ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche in diesem Podcast gerne mit Menschen, die eine besondere Biografie haben, die sich zum Beispiel sehr spät noch einmal getraut haben, einen neuen Weg einzuschlagen, wie mein Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Eines der schlimmsten Dinge für mich wäre, wenn ich gegen Ende meines Lebens an einem Punkt angelange, wo ich zurückblicke und mir ein- oder mehrfach sagen muss, hätte ich nur. Als ich meine ersten beiden Psychothriller fertig hatte und habe mir die nochmal angeguckt, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, lass uns bitte über meine Kindheit reden. Ja, was war da los? Es ging so weit, nach 3-4 Wochen, ich war vollkommen am Ende, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, entweder ganz aufzuhören mit dem Schreiben oder zumindest mit diesem Genre aufzuhören, was ganz anderes zu machen, weil ich einfach gesagt habe, nochmal halte ich das nicht aus. Ich überlege mir, tue ich etwas oder tue ich es nicht? Und wenn ich es tue, mache ich es richtig. Versuche mal so zu beschreiben, dass man beim Lesen, dass sich die Kehle zuschnürt, dass man dieses beklemmende Gefühl hat, dass man am liebsten aufhören würde, aber nicht aufhören kann.
Das ist Arno Strobel. Er ist einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren in Deutschland. Auf Nummer 1 der Bestsellerlisten waren zum Beispiel Offline, du wolltest nicht erreichbar sein. Oder Die App, sie kennen dich, sie wissen, wo du wohnst. Fake, wer soll dir jetzt noch glauben? Oder auch Der Trip, du hast dich frei gefühlt, bis er dich fand. Besonders bemerkenswert ist die Art und Weise, wie er für seine Thriller recherchiert. Dafür lässt er sich auf Selbstexperimente ein, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man ertrinkt oder in einem Sarg liegt. Auch darüber sprechen wir. Die beiden dazugehörigen Romane heißen zum Beispiel Die Flut oder Der Sarg. Besonders bekannt ist auch seine Reihe um den Fallanalytiker Max Bischoff. Arno hatte schon immer eine Leidenschaft fürs Schreiben, aber erst mit 40 hat er es riskiert, vom Schreiben zu leben. Es ist faszinierend, dass jemand, der so spät angefangen hat, noch einmal so durchgestartet ist. Und die Art und Weise, wie er seine ersten Bücher an den Thriller-Fan gebracht hat, die ist so wunderbar, fast schon ein kleines Märchen. Es gab viel zu besprechen, als wir uns in Saarbrücken getroffen haben. Das war auf halber Strecke zwischen Trier, wo er wohnt, und Baden-Baden, wo ich zu Hause bin. Und es ging natürlich auch um seinen neuen Roman Happy Weekend, der für meine Verhältnisse ganz schön brutal anfängt. Und man fragt sich ein bisschen, wo kommt das her? Und ich fand es sehr erfrischend zu erfahren, dass er sich das auch schon mal gefragt hat. Nach so vielen Toten in seinen Thrillern war es ein Vergnügen, eine so lebendige Begegnung mit ihm zu haben.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag, Christian. Ich freue mich.
2026 gab es gleich zwei neue Bücher oder sogar drei. Ist mir eines entgangen, bei dir weiß man ja nie.
Nein, tatsächlich, in diesem Jahr sind es nur zwei. Einer im Frühjahr, jetzt der nächste im Herbst. Nächstes Jahr werden es dann drei sein.
Ach, echt?
Ja.
Gott, du hast ja nichts anderes zu tun, außer schreiben, schreiben, schreiben und Urlaub machen.
Ja, das gehört auch dazu, ja.
Ja, also du hast eine neue Reihe gestartet dieses Jahr, die heißt Ungelöst. Und jetzt gibt es ganz neu Happy Weekend.
Oh ja.
Das ist der neue Thriller. Kurze Begrüßungsrunde für dich. Beschreibe zunächst mal deinen Alltag mit einer typischen Geste.
Mit einer typischen Geste. Ja, Gestik ist ja im Radio immer ein bisschen schwierig.
Ja, ne? Ja, deswegen sollst du sie ja beschreiben. Und du bist schließlich Schriftsteller. Du kannst sowas.
Du stellst mich hier direkt zu Anfang vor ziemliche Probleme. Aber gut, eine Geste wäre tatsächlich das Auf- und Abgehen im Garten, zumindest im Sommer oder soweit es nicht regnet. Das gehört für mich etwas zu dem Ritual, zur Vorbereitung auf den Schreibtisch anschließend. Das heißt, ich wandere im Garten häufig auf und ab. Meine Frau kennt das mittlerweile schon, die weiß dann, nicht ansprechbar, und flute meinen Kopf erst mit Sauerstoff und zweitens mit den ersten Gedanken zu dem, was dann gleich kommen wird.
Das machst du aber, bevor du an den Schreibtisch gehst.
Richtig, also immer. Richtig.
Das ist ein bisschen wie in der Pandemie, wo Menschen also ganz bewusst aus der Haustür rausgegangen sind, einmal um den Block, und dann kamen sie und haben sich dann ins Büro zu Hause gesetzt.
So ähnlich, ja.
Sehr schön. So, nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Das ist definitiv das Klappern der Tastatur.
Okay.
Das ist ja aber, was erwartest du von einem Schriftsteller?
Also, das sind so diese billigen Tastaturen, oder? Die so schön laut klappern.
Ja, ich bin Schriftsteller, ich bin Künstler, mein Gott. Das gibt's nur billige Tastaturen.
Hast du anfangs, und du warst ja auch Späteinsteiger, ich glaube mit 40, hast du anfangs auch auf einer echten Schreibmaschine nochmal geschrieben?
Fürs Gefühl? Nein.
Ein bisschen Hemingway-Feeling?
Nein. Ich bin ja, das weißt du wahrscheinlich, ich bin ja von Haus aus Informatiker.
Ja.
Und da war es naheliegend, dass ich sehr, sehr früh mit der ganzen Systematik und mit dem Computer vertraut war.
Ja.
Und selbstverständlich das auch genutzt habe.
Es hätte sein können, dass Stephen King zum Beispiel mit einer echten Schreibmaschine noch viele seiner großen Bücher geschrieben
hat.
Weißt du, der ja Vorbild ist für dich auch,
dass
du ihm nachgeeifert hast.
Es gibt andere Dinge, wo ich ihm wirklich nacheifere. Also das ist tatsächlich so. Ich habe Dinge von ihm übernommen, die ich einfach toll fand. Ja, als Beispiel sein Ritual, das mit dem letzten Satz, das er in einem Projekt schreibt, für einen Roman schreibt, tatsächlich eine Zigarre bereit liegt, eine Flasche Champagner bereit steht, was er dann anschließend, womit er sich quasi selbst feiert, dass er es wieder geschafft hat, ein Projekt abzuschließen. Ich habe das einmal publiziert, das heißt, ich habe einmal ein Foto davon gemacht und habe es auf meinen Social-Media-Kanälen online gestellt. Das werde ich nie wieder tun.
Okay, was waren die Reaktionen?
Größtenteils natürlich gut, aber wie das immer so ist auf Social Media, es gibt natürlich auch die Querschießer immer wieder und es ging los, ich verführe Leute zum Alkohol, ich verführe Leute zum Rauchen, Lungenkrebs und Alkoholsucht und, sodass ich mir gesagt habe, okay Leute, das muss ich mir wirklich nicht geben, ich lasse das jetzt zukünftig.
Wie ist dein Social-Media-Verhalten jetzt? Ich habe witzigerweise gar nicht in der Vorbereitung einfach mal so durchgescrollt. Das vergesse ich ganz oft, weil viele nutzen das ja einfach nur so für banale Werbezwecke. Da ist eigentlich nicht viel groß inhaltlich zu sehen bei vielen. Wie ist es bei dir mittlerweile?
Ich nutze das nicht nur mittlerweile, sondern von Anfang an sehr, sehr stark. Das Ganze hat auch einen Hintergrund. Ich habe spät angefangen zu schreiben, aber ich lese seit ich 6, 7, 8 Jahre alt bin. Ich habe zu meiner Kommunion mit 8 Jahren die ersten eigenen Bücher geschenkt bekommen. Das war Karmai, Winnetou 1 und 2.
Oh ja.
Das hat mich so fasziniert, dass ich, was da in meinem Kopf passiert ist, dieses berühmte Kopfkino, dass ich ab dem Moment alles gelesen habe, was ich zu greifen bekommen habe, grundsätzlich. Das ist also...
Warst du vor Stephen King schon Zigarrenraucher?
Nein.
Okay. Nein.
Wegen ihm? Nein. Ja, durchaus. Es gibt ein weiteres Ritual tatsächlich, was ich von ihm übernommen habe. Ich weiß von Stephen King, dass er jeden Tag seines Lebens 2000 Worte schreibt. Minimum. Es ist egal, ob das Weihnachten ist oder Silvester oder sein Geburtstag. Er schreibt an jedem Tag 2000 Worte. Das ist eine Menge Zeug. Das erklärt natürlich auch, warum er so unfassbar viele Bücher produziert und auch dicke Schinken teilweise. 2000 Worte sind circa 8 bis 9 Normseiten.
Wow.
Minimum pro Tag. Dann kann man sich hochrechnen, was er im Jahr zusammenbekommt, wenn er das tatsächlich durchzieht. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich mache es zwar nicht jeden Tag, aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich am Schreibtisch sitze, dass ich mindestens 2000 Worte schreibe. Und das schaffe ich auch ganz gut.
Sehr schön. Und dann nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Heimat zurückkatapultiert.
In meine Heimat?
Ja.
Das wird jetzt wenig schmeichelhaft, aber es ist tatsächlich so die Verbindung. Es ist ein ganz gewisser Geruch, der so ein bisschen mit faulen Eiern zu tun hat. Ich komme ja aus Saarlouis, Stadtteil Roden. Das liegt relativ nah an der Dillinger Hütte. Und wenn dort Abstriche gemacht wurden, tatsächlich an den Hochöfen, dann liegt in der Luft, das ist heute immer noch so, dann liegt in der Luft tatsächlich dieser Schwefelgeruch. Das hat so ein bisschen was von faulen Eiern. Und wenn ich das rieche, egal wo, bin ich sofort wieder zu Hause. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht so furchtbar schmeichelhaft, aber das ist halt einfach so.
Wie viele Romane hast du gebraucht, bis du einen deiner Fälle in der Völklinger Hütte hast spielen lassen?
Noch gar keinen.
Wirklich? Noch gar nicht? Von denen über, ich weiß nicht, mittlerweile sind es ja 36, 37, 38,
ja,
wo sind wir
gerade? Ich gehe gerade stramm auf die 40 zu. Ja, ja.
Also, ach, das ist ja interessant. Eigentlich doch ein wunderbarer Schauplatz. Vielleicht auch noch zu aktiven Zeiten.
Die Völklinger Hütte, ja, auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit ein aktiver Schauplatz. Und wo du das so sagst, ich habe daran wirklich noch gar nicht gedacht. Es ist immer so eine Sache. Ich wurde schon oft gefragt, warum spielt zum Beispiel kein Buch von dir in Trier? Ich wohne ja in der Nähe von Trier mittlerweile seit vielen, vielen Jahren.
Ja.
Genauso wird ja auch immer wieder gefragt, du bist doch Saarländer, warum handelt nicht mal ein Buch im Saarland? Mittlerweile, glaube ich, kann ich das tun? Am Anfang habe ich es ganz bewusst nicht getan, weil ich vermeiden wollte, dass man mir diesen Stempel des Regional-Krimi-Autors aufdrückt. Ohne Wertung. Um Gottes Willen. Also das soll jetzt nicht abschätzen. Aber ich wollte es einfach nicht. Ja. Ich wollte das nicht haben. Und deswegen habe ich darauf verzichtet. Jetzt mittlerweile, glaube ich, bin ich lange genug im Geschäft, in Anführungszeichen, um mir das erlauben zu können, ohne dass man mich da sofort in eine Schublade reinsteckt. Ja. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen.
Ich als Jugendlicher, der natürlich die Winnetou-Filme begeistert gesehen hat, ich wollte immer Karl May lesen. Mhm. Und habe es nie wirklich geschafft. Man hatte diese Bücher in diesem wunderbaren dunkelgrünen Outfit. Man hatte sie im Regal stehen. Man hat sie auch zu Weihnachten bekommen. Ich fand sie trotzdem total mühsam zu lesen. Das ist dir anders gegangen, oder?
Ja, total.
Aber es sind eigentlich schon richtige Erwachsenenbücher. Es sind halt keine Jugendbücher, ne?
Man kann sie sowohl als Erwachsener als auch als Jugendlicher lesen. Für mich damals im zarten Alter von 8 Jahren waren Passagen drin, die ich nicht ganz verstanden habe. Das gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz habe ich damals schon als Kind, ich habe die Faszination gespürt, wie es sich anfühlt, wenn ein Autor oder eine Autorin es schafft, mich durch geschriebene Worte in eine andere Welt zu versetzen. Das hat mich unfassbar geflasht. Das weiß ich heute noch. Nach den ersten Seiten schon, als ich aufgehört habe, dass ich gedacht habe, wow, unfassbar, ich war jetzt gerade da. Das ist wirklich Wahnsinn. Und man weiß ja von Karl May erstens, dass er an den meisten Orten, die er beschrieben hat, gar nicht war.
Ja.
Zweitens, dass er sie aber beschrieben hat, dass man sich selbst dorthin versetzt fühlt. Und das ist ganz großes Kino, das ist ganz große Kunst. Deswegen, ich kann dir nur raten, wenn du die Bücher noch hast, fang mal damit an.
Ich habe sie nicht mehr. Du hast ja sehr spät angefangen und bist so eine Art Quereinsteiger.
Ja.
Ne, mit 40 so ungefähr. Vorher warst du in der IT-Branche zu Hause. Mhm. Aber offensichtlich war die Lesebegeisterung schon so früh da. Und damit doch auch der Wunsch, eigentlich Eigenes zu schreiben. Also wie früh hast du angefangen, auch wirklich für dich so Sachen zu schreiben?
Also ich habe tatsächlich, ich sage immer im Brust und der Überzeugung, ich habe sehr spät angefangen zu schreiben, mit Mitte, Ende 30. Aber wenn ich ehrlich mir selbst gegenüber bin, habe ich früher angefangen. Allerdings nicht mit Geschichten, sondern ich habe früher andere Dinge geschrieben. Dadurch, dass ich so viel gelesen habe, hat das natürlich in der Schule auch mit Deutsch und so immer hervorragend funktioniert. Man weiß, wie Worte geschrieben werden, weil man sie 1000 Mal gelesen hat. Man weiß beim Aufsatz, wie eine Geschichte aufgebaut ist, weil man es 1000 Mal gelesen hat. Es funktioniert dann einfach ganz gut. Und das führte dazu, dass nach und nach immer wieder Leute zu mir gekommen sind und haben mir gesagt, sag mal, du kannst doch super schreiben. Könntest du mir mal dies oder das schreiben? Ich habe also relativ als junger Erwachsener schon relativ früh damit angefangen, Reden zu schreiben für alle möglichen Gelegenheiten für andere Menschen. Das war mir nur im Nachhinein nie so bewusst, dass ich schon so früh Kontakt mit dem Schreiben hatte. Ich habe immer gesagt, ich hatte nie was mit Schreiben am Hut. War immer auf der anderen Seite des Buches. Ich habe mich sehr wohl als Leser gefühlt, was ja auch stimmt. Aber im Grunde genommen habe ich doch schon mit kreativem Schreiben relativ früh angefangen.
Gegen Geld?
Nein, tatsächlich nicht.
Ach, gegen Geld.
Ja, nein. Das kam dann erst später.
Du hast aber dann irgendwann angefangen, natürlich Geschichten zu schreiben. Mhm. Und ich erinnere mich, Kurzgeschichten. Es waren Kurzgeschichten.
Ja.
Worum ging es zum Beispiel in den ersten beiden Kurzgeschichten?
Es sind immer Alltagssituationen. Ja, also ich habe zum Beispiel, meine allererste Kurzgeschichte ging um Edda. Es beginnt damit, dass der Erzähler an ihrem Grab steht. Er ist leider ein paar Tage zu spät gekommen. Sie ist ein paar Tage vorher gestorben. Und er erzählt, wie er sie kennengelernt hat. Und Edda war eine ältere Dame, die hat ihn irgendwann sonntags angerufen und hat gefragt, ob Johanna da ist, und er sagte, ich kenne keine Johanna, und sie sagt also, bitte jetzt gehen Sie die mal rufen, oder sind Sie Ihr neuer Freund? Und also sie war ganz beharrlich, auf jeden Fall irgendwann hat er es dann geschafft, das Gespräch dann abzuwürgen, und sagte ihr, dass sie sich wohl verwählt hat, und legt auf. 10 Minuten später klingelt es bei ihm an der Haustür, und eine ältere Dame steht bei ihm vor der Tür und macht ihn, und er ist total verwundert, und sie sagt ihm, du musst dich gar nicht wundern. Ich mache das öfter so. Ja, ich suche mir aus dem Telefonbuch jemand raus, der in meiner Nähe wohnt. Telefonbuch gab es damals noch, als ich die Geschichte geschrieben habe. Und dann rufe ich da an. Meistens sind die Leute nicht sehr nett, aber manchmal habe ich Glück und ich habe jemand Nettes dran wie sie, und die gehe ich dann besuchen. Viele Menschen in meinem Alter sind einsam, ich nicht. Ich habe viele Freunde. Ja, das ist so okay. Im Grunde, ne? Und er nimmt sie damit hoch und macht ihr Kaffee und so haben sie sich kennengelernt und sie treffen sich regelmäßig, weil sie so unfassbar erfrischend jung ist für ihr Alter. Das war die erste Kurzgeschichte, die ich
geschrieben habe. Sehr schön. Wie kamst du darauf? Also auf diese Geschichte?
Es hat tatsächlich mit Erfahrungen zu tun, so wie fast alle Geschichten mit irgendwelchen Begegnungen oder Erfahrungen zu tun hat. Und ich habe kurz zuvor tatsächlich eine ältere Dame kennengelernt, die zwar jetzt nicht gerade so abgedreht war wie Edda, aber trotzdem, die so erfrischend in ihren Ansichten war, so jung war mir gegenüber.
Wo hast du sie kennengelernt?
Die habe ich ganz zufällig getroffen. Das war in der Stadt. Das vergesse ich nie in meinem ganzen Leben. Die kam vorbei. Es war im Sommer. Ich saß vor einem Café. Es war sehr, sehr voll. Sie kam vorbei, stand da und sie kam mir so ein bisschen verloren vor, weil sie hat sich umgeguckt und alle Tische waren besetzt. Und ich habe ihr gesagt, bitte nehmen Sie doch hier Platz. Ja, und sie hat sich dazugesetzt und so kam ich mit ihr ins Gespräch. Und dann hat sie erzählt, dass sie alleinstehend ist, dass sie aber trotzdem, dass das für sie kein Problem ist, weil sie hat sehr viele Freunde, sie ist sehr kommunikativ und jetzt gerade lernt sie ja wieder einen netten jungen Mann kennen. Und das habe ich aufgegriffen und daraus habe ich dann die Geschichte um Erdan gemacht.
Hast du Kontakt gehalten noch zu ihr?
Leider nicht.
Das nicht.
Tatsächlich leider nicht. Ich weiß auch nicht, was er wirklich. Gut, das ist jetzt so lange her. Ich gehe davon aus, jetzt ist definitiv zu spät. Leider nicht. Nee, ich hätte es vielleicht tun sollen. Aber das ist immer so eine Geschichte mit dem Hätte, ne?
Absolut. Denkst du heute öfter noch dran, dass du ein Hätte vermeidest? Dass du Dinge machst und sie nicht aufschiebst?
Nicht öfter, Christian. Ich lebe danach.
Echt?
Ich lebe wirklich danach. Und das wissen alle, die mich kennen, alle Freunde. Wissen das, das ist ein Spruch von mir, den kriegen sie immer wieder zu hören, dass ich sage, eines der schlimmsten Dinge für mich wäre, wenn ich gegen Ende meines Lebens an einem Punkt angelange, wo ich zurückblicke und mir ein- oder mehrfach sagen muss, hätte ich nur. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Und das war unter anderem auch der Grund, als ich angefangen habe zu schreiben, als meine Bücher begannen, erfolgreich zu werden, dass ich meinen vermeintlich sicheren Job in der Bank in Luxemburg, wo ich gearbeitet habe, seit über 20 Jahren, aufgegeben habe und mich nur noch auf das Schreiben konzentriert habe. Ich weiß genau, wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, hätte ich es nur versucht, hätte ich es nur gemacht. Ja. So, das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre her.
Gar nicht so lange.
Das 12 ist wirklich Jahre, immerhin.
Gar nicht so lange.
Aber ich habe es noch keinen Tag bereut.
Nein, du hättest aber auch jederzeit wahrscheinlich zurück können zur Bank. Oder wenn es mit dem Schreiben nicht geklappt hätte.
Das glaube ich fast nicht.
Echt nicht?
Aber nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Wenn man sowas freiwillig aufgibt, so einen Job, den
okay. Ne?
Aber ich hätte auf jeden Fall was anderes gefunden. Und das war immer der Punkt, worüber sich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele Leute gewundert haben. Und natürlich kam der Spruch immer wieder, sag mal, wie kannst du denn so einen Job freiwillig aufgeben für so eine unsichere Geschichte wie dieses Schreiben? Was machst du denn, wenn in 2-3 Jahren keiner mehr deine Bücher lesen möchte? Und ich habe, ohne nachzudenken, gesagt, dann mache ich was anderes.
Okay.
Das ist genau der Punkt, ja, dass diese Sicherheit, dieses Vertrauen in sich selbst, ganz egal was passiert, ich werde immer irgendwas tun und ich werde immer mein Geld verdienen.
Hat es dich selber überrascht, dass du diesen Mut gehabt hast?
Nein.
Denn ich finde, aus dieser Sicherheit und gerade so bei der Bank arbeiten, weißt du, ist ja ein guter Job, du hast auch garantiert gut verdient und so. Das ist ja so komfortabel. Und wenn man natürlich der Typ ist, dass man öfter sagt, da mache ich halt was anderes, ich hätte das nicht.
Nein.
Und du?
Doch. Was heißt öfter? Also,
immerhin bist du 20 Jahre lang bei der Bank geblieben.
Naja, immerhin. Ja, das stimmt. Weil es in diesen 20 Jahren keinen Moment gab, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht hätte oder wo ich einen Grund gehabt hätte zu sagen, ich denke darüber nach, das eventuell zu ändern. Aber das hier war eine Geschichte, wo ich mir gesagt habe, okay, 2013. Ne, das ist ja, wie du gerade sagst, das ist ja noch nicht so lange her. Ne, ich habe gestern gerade meinen 64. Geburtstag gefeiert. Das kann man ausrechnen, wie alt ich da war.
Ja.
So. Und das war der Punkt, wo ich mir gesagt habe, das wird wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben sein, wo ich nochmal einen komplett anderen Weg einschlagen kann. Mache ich.
Ja.
Punkt. Ja, nochmal, ich habe es nie bereut.
Die ersten Bücher oder auch den ersten Roman hast du auch im Selbstverlag
ausgebracht. Ja, tatsächlich.
Wie anstrengend war das?
Man muss einfach bedenken, wann das war. Das war 2007. Das war zu einer Zeit, da gab es noch kein Self-Publishing, wie das heute möglich ist. Das ging alles nicht. Es gab entweder du hast ein Buch gehabt oder du hast keins gehabt. Ende. Ja? So, und nachdem die 20 größten Verlage, Publikumsverlage Deutschlands mein Buch überraschenderweise abgelehnt haben.
Welches war das? Wie hieß das?
Das war Markus die Bruderschaft. Das war ein Vatikan-Verlag. Ja. Abgelehnt habe ich mir natürlich überlegt, was machst du jetzt? Ich habe 3 Jahre Arbeit in dieses Ding gesteckt, ja, weil es ein Herzensprojekt war tatsächlich. Und ich war vor allen Dingen selbst davon überzeugt, es ist gut. Ich habe lange und viel genug gelesen, um das beurteilen zu können. Ohne große Selbstlobhudelei, aber ich habe gesagt, das Ding ist gut und es ist eigentlich Mist, dass das keiner haben will. Es gab für mich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich stampfe es tatsächlich ein oder aber ich finde einen anderen Weg. Und dieser andere Weg konnte nur sein, es selbst zu machen. Ich habe mit einem befreundeten Grafiker einen Verlag gegründet. Der hat Coverentwurf gemacht, der hat den Satz gemacht und so weiter und so fort. Und wir haben das Ding dann richtig offset in der Druckerei drucken lassen. 1000 Exemplare.
Und das hat was gekostet. Also das ist ja 1000 Exemplare
drucken zu lassen. Das war schon. Und diese kleinen Auflagen sind natürlich deutlich teurer, als wenn man 50.000 drucken lässt.
Okay, also, krasse Investition.
Das war eine Investition tatsächlich von uns beiden. Aber er hat genauso an das Projekt geglaubt wie ich, weil er es gelesen hat und er fand es auch toll. Und jetzt kam irgendwann diese Palette mit 1000 Büchern. Und wir standen davor und gucken uns an und sagen, ja und jetzt?
Wo hattet ihr die? Hattet ihr ein kleines Büro angemietet?
Er hatte sein Grafikstudio.
Ne?
Da war so ein Parkplatz davor und dort stand diese Palette. Wir haben dann mal überlegt, was machen wir denn jetzt? Und es gab eigentlich nur eins. Er hatte so einen Transporter, so einen kleinen Van. Ne? Und wir haben die Hälfte der Palette, so ca. 500 Bücher, in diesen Van geschmissen und waren 2 Wochen lang unterwegs. Von Koblenz bis Saarbrücken kenne ich jede Buchhandlung, weil ich in jeder drin war. Ich bin in jede Buchhandlung marschiert, habe mein Buch in der Hand gehabt, habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Arno Strobel. Das ist mein erstes selbstverfasstes Buch, im Selbstverlag rausgebracht. Wären Sie so nett, würden Sie sich 1-2 Exemplare in Kommission hier hinlegen. Sie müssen natürlich nichts zahlen. Ich kann das auch irgendwann wieder abholen, wenn Sie sich nicht verkaufen, ist kein Thema. Und witzigerweise, es gab keinen einzigen, der Nein gesagt hat.
Das ist toll.
Keinen einzigen.
Unglaublich eigentlich.
Jetzt haben wir nach 2 Wochen tatsächlich über 500, es waren 650, 700 Exemplare in zig Buchhandlungen verteilt. Und ein paar Tage später passierte dann das, was für mich heute noch unglaublich ist. Es rief mich ein Buchhändler an aus Bitburg, das weiß ich noch sehr, sehr gut. Und er sagte, ja Strobel, ich rufe an wegen Ihrer Bücher, die Sie hier abgelegt haben. Und ich dachte, kommen Sie den Mist wieder abholen, den Milch gewinnen. Er hatte 5 Exemplare und er sagte, ich brauche noch welche.
Wie geil ist das?
Und da war erstmal Ruhe. Schön. Dann habe ich gesagt, what? Und er sagt, ich brauche noch welche. Also es war so, ich habe das selbst gelesen und es ist klasse. Ich habe das dann meinen Kunden empfohlen. Die haben das gekauft und dann kamen innerhalb von 2-3 Tagen kamen die ersten rein und haben konkret nach diesem Buch gefragt, weil sie gehört haben von Freunden, das wäre gut. Ich war total, wir haben gejubelt, wir haben eine Party gefeiert, vollkommen klar. Aber in den Folgetagen riefen immer mehr Buchhandlungen an, sodass nach einer Woche tatsächlich die Gesamtauflage von 1000 Exemplaren verkauft waren und wir mussten in die 2. Auflage gehen. Das muss man sich mal vorstellen. So, und mit dieser 2. Auflage
ein Märchen ist
das. Ja, tatsächlich. Und mit dieser 2. Auflage ist dann was ganz Verrücktes passiert. Ein Vertreter des Deutschen Taschenbuchverlags aus München war in Trier in einer Buchhandlung und hat dieses Buch gesehen und sagt, was ist das denn? Also ich kenne weder Autor noch Verlag. Und der Buchhändler sagte, weißt du was, ich schenk's dir, nimmst den mal mit, das ist ein regionaler Autor hier, das ist richtig gut. Er hat es mitgenommen, hat es gelesen, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, und hat es dann tatsächlich bei seinem Cheflektor abgegeben im DTV in München. Und 2 Tage später hat der mich angerufen und gesagt, Herr Strobel, wir möchten Ihr Buch ausbringen. Und ich habe zu ihm gesagt, das hätten Sie einfacher haben können. Sie hatten es auf dem Schreibtisch und haben es abgegeben.
Das ist mega. Aber so eine Geschichte würde heute so nicht mehr passieren. Es gibt andere Möglichkeiten, ja, aber definitiv. Das würde heute so nicht mehr passieren. Ja. Aber wie schön ist es. Ja. Hast du noch großen Kontakt gehalten zu diesem Bitburger Buchhändler, der so viel Freude bereitet hat und auch so viel Einsatz gezeigt hat.
Zu dem Bitburger jetzt nicht so, aber tatsächlich zu dem Trierer, der mein Buch dann an diesen Vertreter gegangen hat, wir haben immer noch Kontakt, tatsächlich.
Ja. Wie war denn eure erste Ausgabe? Also von der Wertigkeit des Drucks. Bei Selbstverlagen sieht man oft, es sieht auch danach aus und das Cover sieht einfach auch ein bisschen billig aus. Wie war euer erstes Buch?
Ja, also jetzt musst du, ich hatte es ja eben schon gesagt, mein Mitstreiter ist Grafiker.
Grafiker, genau.
Also kannst du dir vorstellen, das Cover war natürlich schon voll professionell und das hat auch wirklich super ausgesehen. Er hat das so in diesem, du kennst wahrscheinlich diese comicartigen Fotos aus den 50er, 60er Jahren, nicht Fotos, Bilder aus den 50er, 60er Jahren aus Amerika, die so aus Punkten bestehen.
Ja, also Roy Lichtenstein.
Genau. So in dem Stil hat er dieses Cover gemacht und das war wirklich, das war echt klasse. Und ja, was soll ich sagen? Es hat dadurch, dass wir auch wirklich das nicht per Digitaldruck, sondern wirklich Offsetdruck, das sah aus wie jedes andere Buch auch.
Super, das tun ja so ganz viele im Selbstverlag eben nicht. Naja, die sehen also billig aus, dann sind die Ränder nicht schön. Und man sieht es diesen Büchern an, sie haben nicht diese Wertigkeit. Und wir Deutschen machen ja echt gute Bücher.
Ja, schon, definitiv. Ja? Aber das ist eben so diese Geschichte, das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Halbherzigen, was ich so gar nicht mag. Ich überlege mir, tue ich etwas oder tue ich es nicht? Und wenn ich es tue, mache ich es richtig. Mhm. Weil halb bedeutet im Endeffekt doppelt. Ja, wenn ich etwas nur halbherzig mache oder nur halb richtig mache, werde ich es irgendwann nochmal tun müssen, dann aber richtig, also habe ich es doppelt gemacht. Das ist ja Quatsch. Ja. Ja.
Wie war denn die Zeit, bevor du diesen krassen Entschluss gefasst hast? Wie waren diese 1-2 Jahre, bevor du den Job an den Nagel gehängt hast? Denn ich gehe davon aus, dass du natürlich jeden Abend wahrscheinlich parallel 4 Stunden abends geschrieben hast und dann warst du tagsüber 9 Stunden in Luxemburg in der Bank. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Es war ganz genau so. Es war schon sehr, sehr stressig und da gab es natürlich auch ein Schlüsselerlebnis. Was heißt natürlich? Es gab ein Schlüsselerlebnis, was mich bekräftigt hat in meinem Entschluss, da jetzt einen anderen Weg zu gehen. Ich habe in der Tat die letzten drei Jahre, bevor ich aufgehört habe in der Bank, man muss dazu sagen, da waren schon, die letzten drei Bücher waren alle schon ziemlich hoch in der Bestsellerliste. Also das war jetzt nicht so, dass ich vollkommen ins Blaue gesprungen bin. Aber das hat natürlich auch bedeutet, ich habe meinen Job in Luxemburg gehabt, du hast es gerade gesagt, bin nach Hause gekommen, habe schnell was gegessen, habe mich an den Schreibtisch gesetzt und habe geschrieben.
Bei der Leidenschaft musste es so sein.
Jedes Wochenende, jeder Feiertag, mein gesamter Urlaub ging für Lesungen drauf, für Lesereisen.
Okay,
ja. Sodass ich also tatsächlich im ganzen Jahr jeden Tag oder fast jeden Tag mindestens 11-12 Stunden gearbeitet habe. Und keinen einzigen wirklichen Urlaubstag hatte, weil nochmal, der Urlaub wurde anderweitig gebraucht. Und ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich in der Trierer Innenstadt irgendwann, ja, es wurde irgendwann ganz komisch und als es nicht mehr komisch war, hatte ich eine Menge Köpfe über mir, die mich angeguckt haben. Ich bin also irgendwann einfach umgekippt. Und meine Ärztin sagte zu mir damals, also Arno, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Das geht so nicht mehr weiter. Das war, der Körper hat die gute Eigenschaft, dass er oftmals vorwarnt, bevor er ernst macht. Das war deine Warnung. Überleg's dir.
Ja.
Und ich musste nicht lange überlegen. Ich habe gesagt, okay, wenn es für mich gilt, es geht nur noch eins von beiden, dann gehe ich jetzt diesen Weg.
Okay. Und du warst ja wahrscheinlich auch gar nicht beziehungsfähig in der Zeit, oder?
Sehr schwierig.
du warst ja der Nerd schlechthin dann einfach.
Sehr, sehr schwierig. Es war, ja, ich hatte schlicht und ergreifend für nichts anderes Zeit.
Ja, klar.
Aber das gehört auch dazu. Weißt du, ich erzähle bei Veranstaltungen immer wieder, weil es mir wichtig ist. Ich sage den Leuten immer wieder, es gehört unfassbar viel Glück dazu. In allen kreativen Berufen, sei es Schauspielerin, Schauspieler oder Sängerin, Sänger, ganz egal. Und bei uns ist es ganz genauso. Talent ist Grundvoraussetzung, ohne Talent geht gar nichts. Bei manchen Sängern sollte man denken, es geht doch, aber das ist ein anderes Thema.
Manchmal hilft auch Marketing.
Ja, genau. Aber das sage ich mal, ist Grundvoraussetzung, aber es ist keine Garantie für den Erfolg, überhaupt nicht, sondern da kommt dann dieser Riesenpott mit Glück dazu, den man braucht, dass immer wieder zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute da sind, die bereit sind, einen zu unterstützen, einen an der Hand zu nehmen, in die richtige Richtung. Das gehört dazu. Und zwar nicht nur einmal, sondern zehnfach. Es gibt eine ganze Menge Menschen, junger Menschen, auch in Deutschland, junge Autorinnen und junge Autoren, die toll schreiben können. Viele von denen können besser schreiben als ich, haben tollere Ideen als ich und werden trotzdem nie so erfolgreich, weil sie eben dieses Glück nicht haben, das ich, Gott sei Dank, hatte. Aber zu diesem Glück kommt noch was anderes dazu und das jetzt schließt sich der Kreis. Es gehört auch eine gewisse Verbissenheit dazu. Es gehört auch ein, ja, nenn es Ehrgeiz, nenn es wie du willst. Ich hätte damals auch sagen können, okay, komm, dann eben nicht. Ne? Dann soll es eben so sein. Aber damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Das gehört auch dazu. Also es ist so ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Dingen, die zusammentreffen müssen, damit man überhaupt die Chance hat, Erfolg zu haben.
Warst du ein guter Sportler?
Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht.
Das dachte ich mir. Allein als du eben gerade sagtest, es gehört Verbissenheit dazu. In dem Augenblick wusste ich, Du musst Sportler gewesen sein. Ja, welchen Sport hast du gemacht?
Ich war mit 18 bei der Bundeswehr, damals noch zwei Jahre, und ich war bei einer ganz besonderen Einheit in Saarlouis bei den Fallschirmjägern. Da liegt das Hauptaugenmerk tatsächlich auf Sport. Das heißt also, 50% unseres Dienstplans hat wirklich aus Sport bestanden. Und damals ging das bei mir los mit Laufen. Und ich bin mein ganzes Leben lang gelaufen, immer. Habe natürlich nebenbei auch andere Sachen gemacht. Ich habe Squash gespielt, ich habe Badminton gespielt. Also es war auch immer noch was anderes dabei. Aber dieses Laufen zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben durch. Immer. Das mache ich auch heute noch.
Und du warst Fallschirmjäger?
Ja.
Du warst einer von den Harten im Garten, ne?
Naja, wie man es so nimmt.
Ja gut, aber Fallschirmjäger ist schon, also muss man schon.
Es war, wie gesagt, es ist sehr körperbetont. Ja.
Einzelkämpferausbildung?
Nein,
das nicht. Okay.
Die nicht. Aber ansonsten alles an Ausbildung, was es so gibt.
Und gesprungen auch eben viel.
Ja.
Krass. So, also es hat dich alles geführt zum Jahre 2026. Mittlerweile hast du eine gute Work-Life-Balance.
Ja.
Obwohl Work ist ein bisschen Life auch. Zwei neue Bücher dieses Jahr. Happy Weekend ist jetzt dieses ganz neue Buch. Und bei dir ist es ja auch so, wenn es um die Figuren geht, wenn es um den Plot geht, es ist immer irgendeine kleine persönliche Begegnung, Erfahrung oder so weiter, die dahinter steckt, deinem Leben entsprungen ist. Was war es denn für Happy Weekend?
Also es war bei Happy Weekend tatsächlich, witzigerweise war gar nicht dieses Wochenende der Aufhänger, sondern der Aufhänger war der Tracker.
Es war ein Tracker.
Ja.
Und es beginnt damit, dass Marcel und Katja zusammen an den See wollen. Welcher See eigentlich, habe ich mich gefragt. Wollen die an den Bodensee fahren?
Nein,
das ist ein anderer See.
Das ist.
Der wird ja nie genannt, ne?
Genau, dieser ganz bewusst.
Ganz bewusst der See. Und sie müssen halten an einer Raststätte. Katja muss auf Toilette. Sie kommen wieder zurück zum Auto. Er stellt fest, hinten wurde in diesen paar Minuten der Koffer geklaut. Mhm. Sie sagt, du, ich habe einen Tracker von einer Freundin bekommen, den wollte ich mal ausprobieren, der ist in dem Koffer. Und damit werden sie irgendwo hingelotst und dann beginnt natürlich dieser Fall.
Genau,
also,
und dieser Tracker war tatsächlich für mich so der Auslöser, weil ich mir gedacht habe, ich versuche ja, das hat man, kann man feststellen, seit Offline, ganz speziell, 2019, seit Offline schaue ich, dass ich aktuelle Themen mehr ranziehe. Ne? Und Tracking ist ja durchaus eines der vielen aktuellen Themen, die wir so haben. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann ich um einen Tracker eine Story bauen? Ja, natürlich, jetzt kann ich anfangen mit Stalking und so weiter. Aber das ist mir schon zu abgenutzt gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, der Aufhänger ist zwar ein Tracker, aber es wird anschließend letztendlich eine ganz andere Story daraus. Unter Zuhilfenahme dieses Trackers. Und so bin ich rangegangen. Dann überlegt man sich im nächsten Step, okay, welche Story baue ich denn jetzt drumherum? Und es ist ja immer ganz wichtig, wie kann ich eine Story bauen, wo ich öfter mal während der Story diesen Aha-Effekt habe, dass man beim Lesen denkt, oh Gott. Das sind so immer die, das ist so die Herangehensweise für mich für Bücher. Und das sind dann auch 2, 3, 4 Wochen, in der Regel sind es so 2 bis 3 Wochen. Die kennt meine Frau sehr, sehr gut. Da kommt wieder unser Garten ins Spiel. Da mache ich das nicht nur morgens für 10 Minuten oder sowas, sondern dann bin ich quasi den ganzen Tag auf den Beinen.
Okay, da ist schon Fahrt gelaufen. Und, kannst nicht mal woanders gehen, da gibt es keinen Rasen mehr.
So ungefähr. Und grüble und denke vor mich hin und dann verwerbe ich wieder. Und also das ist jetzt nicht so, das kann man sich nicht so vorstellen, da ich sage, oh super, ich schreibe jetzt mal ein Buch und fange mal an. Sondern ich überlege mir sehr, sehr genau, was soll der Grundinhalt dieser Story sein? Und ganz wichtig, wie löse ich auf? Wie soll mein Ende aussehen? Ich schreibe kein Wort, wenn ich das Ende nicht kenne.
Okay,
weil ich der Meinung bin, nur dann, wenn man den Punkt kennt, auf den man hinschreibt, kann an diesem Punkt alles sinnvoll zusammenlaufen und logisch zusammenlaufen. Ja. Das ist ganz wichtig.
So. Das andere wäre natürlich trotzdem ein spannender Prozess, wenn man noch nicht weiß, wo es hingeht. Ich kann das auch verstehen bei anderen AutorInnen, die das machen.
Ja.
Aber klar.
Nee, was ich nicht weiß, ist die genaue Handlung.
Der Weg, wie es dahin kommt.
Genau. Richtig. Ja, ich kenne die Kerngeschichte, ich kenne die Kernstory und ich kenne das Ende. Und ich kenne dann auch in der Regel meine ersten 3, 4 wichtigsten Protagonisten, die Geschichte tragen sollen anschließend. Aber mehr kenne ich da nicht. Aber um das wirklich so auszuklügeln, brauche ich 2, 3 Wochen. Ja, dass ich sage, ja, und dann am Ende, dann muss das so und so aussehen und dann, ach nee, das geht, nee, ganz anders. Und so geht das immer und immer und immer wieder. Bis ich es dann habe und sage, jawohl. So, und jetzt kümmern wir uns um die Story und da lasse ich meine Protagonisten quasi die Story selbst erzählen.
Okay. Das heißt, das Gehen, das tut dir gut und weckt die kreativen Kräfte sozusagen.
Absolut. Bewegung.
Wie ist es mit Laufen? Wie ist es beim Joggen?
Auch.
Ja. Und wie ist es vor allem unter der Dusche? Ich empfinde ja immer wieder die Dusche als den krassesten Ort. Es kommen immer Ideen, es kommen immer Gedanken out of the box. Oh, bei mir unter der Dusche. Ich finde es faszinierend.
Ich denke gerade drüber nach. Ich habe jetzt kein Duscherlebnis.
Echt nicht? Witzig. Das ist echt kurios, weil ich kenne das auch von anderen. Ich glaube, hier irgendein Typ, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der bei MTV gearbeitet hat früher. Steve oder Ray Cox war das, glaube ich. Der hat mal eine Autobiografie geschrieben. Und dann hat er das auch so begründet. Es gibt auch Gründe, warum. Also A ist es ein Automatismus, der ja immer gut ist, wenn man nicht krampfhaft irgendwas denken möchte. Wie beim Einschlafen. Man darf nicht ans Einschlafen denken, sondern irgendwas anderes machen. Ja? Und so ist es auch beim Duschen. Und da kommen Ideen. Und dann hieß es irgendwo, es ist aber wissenschaftlich, glaube ich, nicht bestätigt, dass die Wärme der Dusche irgendwie diese Gehirnregion so gut erwärmt, dass da irgendwie andere Ströme fließen. Aber ich glaube, das ist nicht wissenschaftlich, auch wenn ich es mal gelesen habe. Nur, ich kann das nachvollziehen, ein Leben lang schon unter der Dusche kommen diese ganzen Ideen. Suchst du einen Titel für irgendeinen Podcast zum Beispiel, irgendein Projekt, kommt unter der Dusche. Krasser Ort.
Also ich glaube, da greift dann natürlich irgendwann auch der Pavlovsche Effekt. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil du weißt, unter der Dusche kommen dir kreative Ideen.
Aber also, ich gehe nie absichtlich dahin oder ich denke nie absichtlich, es kommt automatisch.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ist das gesteuert?
Ist es so, dass du irgendwann die Klamotten fallen lässt und gehst in die Dusche, weil du eine Idee brauchst?
Ich gehe mal eine halbe Stunde duschen. Ich habe den nächsten Call, habe ich unter der Dusche. Also nee, es ist immer nur dann, wenn man überhaupt nicht damit rechnet. Es hat nie etwas Beabsichtigtes. Also ich finde es interessant. Okay, aber bei dir ist es eben diese Bewegung, ja, von genau. Der man ja weiß, man lernt gut Text, auch von SchauspielerInnen. Man lernt einfach sehr gut Text, wenn man die Hände dabei bewegt, ne? Oder eben geht. Ja. Und es funktioniert tatsächlich.
Es funktioniert auch. Immer wieder, ja. Seit Jahren.
Ja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob deine Bücher immer brutaler werden, ganz ehrlich. Also sie sind ja immer brutal, du schüttelst gleich den Kopf. Aber alleine, sag ich mal, dieses erste Kapitel, beziehungsweise der Prolog von Happy Weekend, Arno, ich kenne dich so ein bisschen jetzt und du bist wirklich auch so ein wahnsinnig angenehmer und sympathischer Mensch. Aber wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich denken, das ist ein krankes Hirn, dass sich das ausgedacht hat. Und die Art und Weise, wie du das noch schilderst, es geht um dieses Folterinstrument, was dieser Mechaniker des Schmerzes, heißt er, glaube ich, ne? Mechaniker, was der da entwickelt. Und wie das aber auch geschildert wird, was mit den Knochen passiert und so. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Ich finde es wahnsinnig unappetitlich.
Ja, jetzt ist es, du kannst dir vorstellen, diese Frage wird mir natürlich öfter gestellt.
Ja, oder auch
als Feststellung in den Raum gestellt, sie sind ja krank.
Na, ja, so weit würde ich ja nicht gehen. Klar. Ich weiß ja, dass du es nicht willst, aber ich finde es schon echt krass. Also es beginnt schon heftig.
Also. Meine Gedanken, man macht sich ja dann irgendwann auch selbst Gedanken darüber. Ne? Also als ich meine ersten beiden Psychothriller fertig hatte und habe mir die nochmal angeguckt, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, lass uns bitte über meine Kindheit reden. Ja, was war da los? Nein, im Ernst. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, was ist da los in meinem Kopf und bin zu dem Schluss gekommen, es ist ja eigentlich eine ganz logische Geschichte. Ich mache mir diese Gedanken ja nicht einfach so, das wäre schlimm. Ich mache mir diese Gedanken ja speziell für meine Geschichten, weil ich damit mein Geld verdiene, weil das mein Job ist. Deswegen setze ich mich hin und überlege mir, okay, wie könnte jetzt der Herr Meier um die Ecke gebracht werden, ne? um eine gewisse Atemlosigkeit zu erzeugen, um auch durchaus mal einen Schock zu erzeugen. Ja. Und dann mache ich mir diese Gedanken, dann gehe ich das an. Aber wo wir bei dem Thema sind, lass uns doch einfach mal einen Schritt weitergehen. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Nochmal, ich mache mir diese Gedanken bewusst, weil ich damit mein Geld verdiene. Das ist mein Job. Aber was ist denn mit den ganzen Leserinnen und Lesern, die das Zeug kaufen? Was stimmt denn da nicht?
Die sind noch kränker als du. Bei Schalo, die sind noch kränker. Die sind das eigentliche Problem. Ja, nee, aber ich habe mir schon gedacht, das finde ich relativ heftig.
Also ich bin, glaube ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, in den letzten Büchern war ich relativ zahm, was das betrifft. Ich bin auch durchaus der Meinung, man sollte diese Brutalität nicht plakativ einsetzen. Ja. Nach dem Motto, ich überlege mir besonders brutale Szenen und stricke eine Geschichte drum, das ist Blödsinn. Dann sind wir bei Splatter. Das möchte ich ja nicht. Ich finde aber sehr wohl, es gibt Situationen, in der ist es einfach notwendig oder ist es angebracht und bringt die Geschichte voran im Sinne von, man entwickelt ein Gefühl, ein Gespür, warum eine Tat passiert und warum in der Art und Weise. Und nur dann setzt sich sowas ein. Jetzt war es, wie gesagt, so, dass die letzten meiner Bücher verhältnismäßig harmlos waren, weil ich der Meinung war, die Geschichte funktioniert so. Ich brauche das nicht. Ja. Gerade Ungelöst, du hast es eben erwähnt, was ja im Februar rausgekommen ist, ist eine ausgesprochene Psychogeschichte. Gar nicht viel mit physischer Gewalt, sondern da findet die Gewalt mehr im Kopf statt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, im Herbst jetzt, für meinen Herbstbruder, setze ich einen kleinen Kontrast. Und da darf es dann mal wieder ein bisschen krasser zur Sache gehen. Und das habe ich in Happy Weekend dann auch tatsächlich umgesetzt.
Wie viele Ingenieure und Orthopäden hast du zu Rate gezogen, um den Prozess quasi dieses Foltervorgangs einfach auch wirklich authentisch zu schildern?
Gut, ich habe jetzt natürlich mittlerweile mit den Jahren einen recht beachtlichen Stab an Fachleuten, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, die ich fragen kann. Da sind natürlich sehr viele Ärzte dabei, Ärztinnen und Ärzte. Da kann ich jederzeit mal anfangen, pass mal auf, wie ist das denn? Was passiert denn mit so einem Knochen, wenn er bis dahin gedient? Na, und ich möchte da gar nicht weiter ins Detail gehen. Ja. Solche Dinge. Und wenn es dann mal ganz krass sein muss, dann rufe ich auch mal meinen guten Bekannten Michael Tsokos an, der Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner ist, würde ich mal behaupten. Und der kann mir dann genau Auskunft geben. Also es gibt immer wieder Fachleute, die ich fragen kann.
Schmerz ist ja ein ganz großes Thema, auch jetzt von mir Mechaniker, des Schmerzes, der Schmerz sozusagen als Kunst betreibt, ne? Ja. Dieses Instrument wie eine Orgel betrachtet, und so drückst du das ja auch aus, und das Vokabular geht ja auch in diese Richtung. Schmerz als Kunst sozusagen, komplett erfunden? Oder welches Vorbild gibt es aus dem reellen Leben?
Ich habe nie Vorbilder aus dem realen Leben, sondern also nicht plakativ. Ich drück's andersrum aus. Alles, was aus unserem Kopf rauskommt, beruht ja auf irgendwelchen Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus Dingen, die man irgendwo gelesen hat, die man gesehen hat oder ähnliches. Es geht ja nicht anders. Wir sind ja die Summe unserer Erfahrungen. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt, natürlich wird es immer irgendwo in meiner Vergangenheit etwas gegeben haben, das mich auf diese Gedanken kommen lässt. Das ist vollkommen klar. Aber es sind jetzt nicht einzelne Personen, einzelne Figuren, wo ich sage, ja, das war mein Vorbild. Das habe ich überhaupt nicht. Ich versuche einfach nur, mich zu 100% in den Kopf meiner Figur, meiner Protagonisten reinzuversetzen, besonders in den Kopf von Tätern. Und wenn man das macht und lässt sich wirklich mal darauf ein, lässt sich mal reinfallen und fängt mal an mit diesem Gedanken, dass Schmerz tatsächlich eine Art von Kunst sein kann, ein Ausdruck einer Kunstform sein kann, lässt sich darauf ein, dann kommt man Stück für Stück immer weiter in der Fähigkeit, das dann auch beschreiben zu können. Das ist anstrengend, und ich kann ja auch sagen, dass es gerade jetzt bei Happy Weekend, dass es Szenen gab, wo ich anschließend 2 Tage Pause gebraucht habe, weil ich mich zu 100% darauf eingelassen habe und anschließend einfach fertig war. Ja. Und brauchte wirklich 2 Tage, um mich davon zu überholen und wieder zu erholen und wieder ganz normal weiterschreiben zu können. Aber nur so kann es funktionieren.
Hast du dir jemals Dinge ausgedacht, die dich dann quasi den Rest deines Lebens auch im echten Leben begleitet haben als so eine Art Warnung? Also das ist jetzt sehr allgemein. Ich denke zum Beispiel daran, man stellt sein Auto an einer Raststätte ab. Der erste Gedanke, den man oft hat, ist, es darf nichts geklaut werden, haben wir abgeschlossen, passiert sehr oft auf Raststätten. Jetzt lese ich bei dir gleich am Anfang dieses Buches, da wird ein ganzer Koffer innerhalb von 3 Minuten hinten raus geklaut. Das ist jetzt ein ganz harmloses Beispiel. Viele werden wahrscheinlich fortan, wann immer sie bei einer Raststätte reingehen auf Toilette, werden immer daran denken, könnte da irgendwas geklaut werden. Weißt du, das ist ein harmloses Beispiel. Manche gehen vielleicht nicht mehr so duschen, weil sie Psycho gesehen haben. Also ich glaube, früher war das mal der Fall. Wurde berichtet. Kennst du so etwas? Hast du dir selber mal etwas erschrieben, was dich hat wacher werden lassen für den Rest deines Lebens?
Das so in der Form nicht, weil ich ja weiß, es entspringt meiner Fantasie. Das ist die Frage, ist sehr ähnlich einer Frage, die mir auch häufig gestellt wird. Haben Sie manchmal Albträume von den Dingen, die Sie selbst so sich ausdenken, wo ich sage, nein, überhaupt nicht.
Würde ich auch nicht sagen, das hast du ja alles aus der Seele geschrieben.
Aber das trifft im Grunde genommen einen ähnlichen Kern. Aber was ich schon hatte, ist tatsächlich, dass die Folgen von etwas, das ich geschrieben habe, mich sehr extrem wochenlang begleitet haben und mir Albträume gemacht haben. Ich will es kurz erklären. Ja. Es gibt ein Buch von mir, da spielt eine ganz spezielle Krankheit eine Rolle. Das ist die dissoziative Identitätsstörung DIS, früher als multiple Persönlichkeit bezeichnet. Das ist eine unfassbar schlimme, aber auch mega interessante Krankheit. Wenn man sich da mal drauf einlässt, und ich muss mich ja darauf einlassen, wenn ich eine psychische Krankheit beschreibe, müssen die Fakten stimmen. Also habe ich mir eine Psychiaterin gesucht, die dieses Thema als Fachgebiet hat. Und die hat sich auch bereit erklärt, sich mit mir zu unterhalten. Und ich bin dann hin, hatte mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Und sie hat mir dann einen Fall aus ihrer Praxis erzählt, natürlich anonymisiert, vollkommen klar. Jetzt ist es so, das habe ich da auch von ihr erfahren, dass diese Krankheit tatsächlich nur unter ganz bestimmten Umständen entstehen kann. Und das ist massivste, wirklich extremste körperliche und oder sexualisierte Gewalt im Alter zwischen 3 und 5 Jahren.
Ja.
Nur dann wird dieses Kind, weil es das einfach nicht mehr erträgt, das Bewusstsein zurückdrücken und ein neues Bewusstsein erschaffen, quasi eine neue Figur in sich selbst erschaffen, die in diesen Situationen vorgeschickt wird, die das ertragen muss, und das Kind selber bekommt davon nichts mehr mit, in der Tat. Ja? So, das ist die erste Spaltung. In der Regel geht es dann weiter.
Und es können manchmal bis zu 20 Personen, du sein.
Diese Frau hatte rund 80 verschiedene Personen, aber wirklich verschieden, alle Altersgruppen, beide Geschlechter.
Auch mit anderen Fähigkeiten, muss man sagen. Die eine kann Klavier spielen,
definitiv.
Die andere kann kein Klavier spielen.
Das geht sogar so weit, dass die eine Fieber hat und dann kommt die andere nach vorne und das Fieber ist sofort weg. Also das ist unfassbar interessant. Ja. Aber diese Tatsache, was diese Psychiaterin mir dort geschildert hat, was diese Frau erleiden musste, das hat mich fertig gemacht. Ich habe wochenlang schlecht geschlafen und wenn, dann hatte ich Albträume. Es ging so weit, nach 3, 4 Wochen, ich war vollkommen am Ende, dass ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, entweder ganz aufzuhören mit dem Schreiben oder zumindest mit diesem Genre aufzuhören, was ganz anderes zu machen, weil ich einfach gesagt habe, nochmal halte ich das nicht aus. Das schaffe ich einfach von meiner Psyche her nicht. Das hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen. Weil es eben keine Fantasie war, sondern weil es Realität ist. Und das ist das, was ich auch immer wieder an anderen Punkten erfahre, wenn ich mich mit Kriminalbeamten unterhalte, die mir auch Fälle schildern aus ihrem Berufsleben, wo ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich sage, ganz ehrlich, wenn ich das, was du mir da gerade erzählt hast, wenn ich das in einem meiner Bücher schreiben würde, würde mein Lektorat mir das Buch um die Ohren hauen, das Manuskript, und würde sagen, sag mal, spinnst du jetzt vollkommen? Das ist doch so überdreht, das glaubt doch kein Mensch mehr. Aber das ist die Realität.
Ja.
Und die ist einfach schlimmer, als wir uns mit unseren vermeintlich besonders kranken, brutalen Gedanken überhaupt ausdenken können. Und das ist eben der Punkt, ich bin eben kein Täter, sondern ich versuche, Täter zu spielen.
Das war eine relativ harmlose Recherche, theoretisch. Dieser Besuch einfach bei der Psychologin denn. Und von dir wissen wir auch Orte und Situationen, du willst sie spüren, du willst sie fühlen, du willst immer wissen, wie fühlt sich das an, auch was diese Person erlebt. Und hast da ja Übernachtungen irgendwo in der Einsamkeit sind Standard quasi, also wirklich.
Komfort.
Okay. Was war der merkwürdigste Ort, an dem du dich auf eine Übernachtung eingelassen hast? Also war vielleicht das Vorbild für das Dorf zum Beispiel.
Ja. Witzigerweise, das war keine Übernachtung. Und der merkwürdigste Ort resultiert aus einer Situation raus und der war tatsächlich bei mir zu Hause im Büro. Das muss ich jetzt erklären.
Oh.
Das muss ich jetzt erklären. Also,
oh.
Es geht um das Buch Der Sarg.
Oh ja, Der Sarg.
Da geht es ja darum, dass eine Frau aufwacht und sie ist halt lebendig begraben, eingeschlossen in einem Sarg. So, jetzt versuch das mal zu beschreiben. So, wie man sich vorstellen kann, wie es wirklich ist, wie man das erlebt. Versuch mal so zu beschreiben, dass man beim Lesen, dass sich die Kehle zuschnürt, dass man dieses beklemmende Gefühl hat, dass man am liebsten aufhören würde, aber nicht aufhören kann. Ich habe mir überlegt, dass die einzige Möglichkeit, dass das funktioniert, ist, du musst es auf irgendeine Art und Weise erleben. Und der erste Gedanke war natürlich, in ein Bestattungsunternehmen zu gehen und zu fragen, ob ich mal Probe liegen darf.
Ja.
Ich habe das aus 2 Gründen aber sein lassen. Erster Grund war, weil es einfach pietätlos wäre, finde ich.
Mhm.
Ja? Finde ich wirklich pietätlos. Also auch ich habe da meine Grenzen. Und das Zweite, und das war noch viel wichtiger letztendlich, ich habe leider selbst unter dieser Angst in ganz engen Räumen. Und ich glaube, wenn in dem Moment, wenn sich ein Sargdeckel über mir geschlossen hätte, hätte man zulassen können. Dann hätte ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen.
Okay, also, und dennoch wolltest du dich darauf einlassen?
Ich wollte es trotzdem.
An welche Zeitdauer hast du gedacht? Nach eine Stunde?
Nein.
Länger?
Nein.
Weniger?
Weniger. Okay. 10 Minuten maximal.
Okay.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich die Kuh jetzt vom Eis? Wie kann ich es trotzdem auf irgendeine Art und Weise zumindest ansatzweise empfinden? Und dann habe ich eben das gemacht. Jetzt kommen wir zu meinem Büro. Ich habe gewartet bis nachts um 2:30, also jetzt nicht abends, sondern nachts, wenn es wirklich absolut ruhig ist, wenn absolute Stille herrscht von außen. Wir wohnen sowieso sehr ruhig, wenn gar keine Geräusche mehr da sind. Dann habe ich mein Büro vollkommen zu 100% abgedunkelt, sodass man auch wirklich kein Schema mehr sehen konnte, keine Konturen, gar nichts. Dann habe ich mich auf den Boden gelegt, auf den Rücken, Beine zusammen, Arme an den Körper und habe mit offenen Augen gegen diese schwarze Wand gestarrt und habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt den Kopf hebe, nach 10 cm macht Dong und ich stoße auf einen Deckel. Wenn ich versuche, die Arme oder die Füße zu bewegen, geht das 10 cm, dann stoße ich gegen Holz. Das habe ich keine 10 Minuten, das habe ich 7-8 Minuten ausgehalten.
Echt?
Da bin ich bin fast durchgedreht. Dann bin ich aufgesprungen. Ich hatte Schweißperlen auf der Stirn. Da bin ich aufgesprungen, habe mich an meinen Schreibtisch getastet, habe nur den Monitor angemacht, ansonsten alles dunkel gelassen und habe diese Szene geschrieben. Mhm. Und ich kann ja sagen, ich habe beim Schreiben, ich habe noch gezittert. Also das ist natürlich auch, das war eine Art Autosuggestion, was ich mir selbst gegenüber gemacht habe.
Ja.
Ich habe mich also quasi selbst in die Situation gebracht, dass ich irgendwann geglaubt habe, es ist tatsächlich so. Das war für mich die einzige Möglichkeit, aber das ist notwendig. Und ich glaube, wenn man den Anfang von der Sag liest, die ersten Seiten, weiß man, dass das nicht einfach so aus dem Handgelenk geschüttelt ist. Davon bin ich überzeugt.
Dann reden wir mal über die Flut.
Mhm.
Das Gefühl zu ertrinken, genauso schwer zu beschreiben. Hast du dich angenähert?
Das ist sehr schwer zu beschreiben. Ich habe mich tatsächlich so angenähert. Das war schon eine Weile, bevor ich mit dem Buch begonnen habe, hatte ich diese Szene im Kopf tatsächlich, und ich habe um diese Szene quasi in dem Fall definitiv das Buch drumherum gebaut, diese Vorstellung, diese doppelte Grausamkeit. Zum einen, ich buddle bei Ebbe jemanden bis zum Hals im Sand ein und dann kommt die Flut und das dauert ja schon ein paar Minuten, ne? Und man ist in dem Bewusstsein, es gibt kein Zurück mehr. Man kann die Flut nicht aufhalten, ich komme hier auf gar keinen Fall raus. Das heißt, man hat Minuten Zeit, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, ich werde gleich ertrinken, was kein schöner Tod ist. Und dem habe ich dann noch einen draufgesetzt, weil ich gesagt habe, okay, und der Partner dieser Frau, der wird daneben stehend oder sitzend angekettet, sodass er nicht ertrinken wird, aber der muss zugucken und kann nichts dagegen machen. Das war für mich so das Horror-Szenario an sich.
Ja.
Gut, die Geschichte mit dem Partner kam anschließend dazu. Aber dieses Gefühl zu ertrinken, das habe ich ausprobiert. Das ist auch nicht schön. Jetzt hat man natürlich diesen natürlichen Reflex, man wird irgendwann, auch wenn man sich vornimmt, ich probiere das jetzt mal aus, natürlich rausgehen. Vollkommen klar.
Ja.
Ich bin
zu Hause?
Nein, im Meer.
Im Meer.
Ich bin im Meer bis zu einer Stelle gegangen, wo es klar war, wenn ich mich hinsetze, dann bin ich auf jeden Fall im Kopf unter Wasser. Jetzt ist es ja so, der Körper hat ja die angenehme Eigenschaft, nach oben zu treiben, solange noch Luft in den Lungen ist, ist vollkommen klar. Das funktioniert nicht einfach so. Ich musste mir so wirklich, ich habe mir eine Stelle gesucht, die tief genug war, aber nicht zu tief. Also die tief genug war, dass der Kopf unter Wasser war, aber nicht so tief, dass der Körper sich drehen konnte oder sowas, da ich wieder ganz nach oben. So, natürlich bin ich trotzdem ein bisschen nach oben, aber die Mund und Nase waren de facto unter Wasser. Und dann bin ich da sitzen geblieben und habe zwangsläufig natürlich die Luft angehalten.
Ja.
Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt nach oben oder ich versuche trotzdem unter Wasser einzuatmen. Das ist ein Reflex, der kommt automatisch.
Okay.
Aber mit dem Moment ist Schluss. In dem Moment ist Feierabend. Du verlierst sofort das Bewusstsein. Deswegen bin ich dann nach oben. Aber es war ganz, ganz kurz davor.
Ach Gott. Aber war jemand da, der das auch überwacht hat?
Definitiv.
Okay, cool.
Definitiv.
Der dich hochgeholt hätte.
Ja.
Okay.
Aber es war wirklich ganz kurz davor. Und diese letzten Sekunden, die letzten 5 bis 10 Sekunden, wo man das Gefühl hat, ich verliere gleich die Besinnung, es geht nicht mehr, ich muss jetzt atmen, die habe ich mir sehr gut behalten.
Okay.
Die habe ich mir extrem gut behalten. Und das sind einfach solche Dinge, das sind Situationen, die kann man nur beschreiben, wenn man sie zumindest annähernd erlebt hat.
Okay. Gibt es irgendetwas, was du für die Zukunft geplant hast, was du als Selbstexperiment auch erfahren möchtest?
Im Moment noch nicht. Okay. Noch nicht. Nee, okay, aber da wird mit Sicherheit noch das eine oder andere kommen. Ja. Ich sag's mal so, also es gibt noch viele Ideen, die ich habe, woraus man Stories machen kann. Was aber dann anschließend daraus resultieren wird, für mich auch, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ja. Mal eine kurze Zeit offline sein, irgendwo in den Bergen, ist dagegen ja geradezu harmlos, oder?
Ja. Wobei, wenn man offline gelesen hat, weiß man, also, dass das auch alles andere als harmlos ist.
Also, aber da wurde es auch körperlich, es wurde anstrengend, es war hoch oben, es wurde arschkalt.
Aber da bin ich, weißt du, ich bin den Weg gegangen. Ne?
Ja, also mit Bergführer allerdings.
Mit Bergführer,
mit
ja.
Bergführer, am Watzmann war das, ne?
Genau, genau. Also ich bin auch da. Man muss das erfahren. Auch, man geht auch an seine körperlichen Grenzen. Und diesen Weg da hochzugehen, das hat mich an meine körperlichen Grenzen gebracht.
Ihr seid auf den Watzmann? Also nein, zu diesem Watzmannhaus oder wo?
Nein, es war neben dem Watzmann, also neben dem eigentlichen Watzmann. Wir waren 2600 Meter hoch insgesamt und das ist einfach eine große, man kann sich vorstellen, wie eine große Jugendherberge letztendlich, die da oben ist, wo wir dann auch übernachtet haben. Das war für mich das Vorbild für mein Hotel, verlassenes Hotel, was ich da oben angesiedelt habe. Ich benutze ja grundsätzlich keine real existierenden Locations. Nehmen wir mal an, da steht wirklich dieses Hotel da oben und ich nehme das und nenne das beim Namen und so weiter und so fort. Ja gut, die werden mich anzeigen wegen Geschäftsschädigung wahrscheinlich, zu Recht.
Ja, oder du hast halt so viele Fans, die wollen dann alle dahin reisen, die wollen alle den Grusel da oben erleben in dem Hotel, dann wäre es wieder ein Geschäftsmodell.
Ja, genau.
Ja, ach Karl, aber das war schon auch richtig. Das hat dich auch an Grenzen gebracht,
ja,
dieser
schon.
Trip da oben.
Schon.
Was denn? War es die Kälte? War es die Erschöpfung? Was war es?
Es war die Erschöpfung.
Oder war es einfach mal zwei Tage ohne Internet und Handy sein?
Nee, das hat mich verblüffenderweise hat mir relativ wenig ausgemacht. Ganz ohne Quatsch. Nein, es war tatsächlich ich hatte die Selbsttäuschung, da ich gesagt habe, okay, ich bin sportlich, das ist für mich kein Thema. Ja, Pustekuchen.
Und du bist ja sportlich.
Das ist eine ganz andere Art von Belastung. Das ist was ganz anderes. Dieses langsame, aber stetig bergauf gehen, Stunde um Stunde. Es hat während des gesamten Weges da hoch, es hat nur geregnet, es hat geschüttet wie aus Eimern, es war alles matschig, du warst durchnässt, es war kalt und dann die Anstrengung, da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, sag mal, bist du eigentlich vollkommen von allen guten Geistern verlassen? Was tust du denn hier?
Ehrlich. Wie viele Höhenmeter habt ihr gemacht an einem Tag?
1600.
Das ist richtig viel. 500 macht man mal ganz locker.
Ja.
Also 500 sind gut.
1600,
aber 1600 und das bei Regen.
Ja.
Ja. Ja. Seid ihr wenigstens runtergeflogen worden?
Nein, nein.
Weil das finde ich ja immer das Allerschlimmste. Nee, der Abstieg ist ja noch viel schlimmer.
Ja, ja, der Abstieg war auch.
Also der nervt ja eigentlich nur.
Wir sind, als wir dann wieder unten waren, sind wir abends in eine Pizzeria gegangen. Ich weiß das noch. Und die hatten so zwei Stufen zum Reingehen und hatten dann an einer Stelle diese zwei Stufen mit einer Rampe überbrückt, um es halt für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Und es war tatsächlich so, ich wollte die Rampe hochgehen und habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Meine Muskulatur war so verhärtet, ich bin da nicht mehr hochgekommen. Also, und auch die Treppe nur mit allergrößten Mühen. Und dann haben wir da drin gesessen, so eine Stunde. Und keiner von uns, wir waren zu dritt, und keiner von uns hat es geschafft, aus dieser Stunde einfach aufzustehen. Keiner. Mhm. Es ging nicht mehr. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich 120 Jahre alt. Das war schon krass. Also an den Folgen dieser Recherche habe ich schon eine Zeit lang zugeknabbert gehabt.
Oh, du hast ungelöst gerade schon erwähnt, das ist eine neue Reihe, die du gestartet hast mit Luisa und wie heißt der?
Ramin
Brunner.
Genau.
Die beiden, die zusammenarbeiten. Sie ist Medizinstudentin. Sie ist nicht die klassische Ermittlerin.
Ja.
Wurde auch als Fünfjährige selber entführt. Dieser allererste Fall, dieser Cold Case, hat auch ein bisschen damit zu tun. Der Ramin ist selber, der ist Hauptkommissar. Und das Besondere bei ihr, da hast du dir ja wieder etwas ausgedacht, ist, dass sie es ist kein fotografisches Gedächtnis, man nennt es ein eidetisches, ich kannte das Wort vorher noch nicht, eine eidetische Vorstellung oder so hat sie. Also sie kann sich an ganz andere Dinge noch erinnern. Mhm. Das gibt es. Also
ja,
das ist auch wissenschaftlich sozusagen erwiesen. Weil das ist ja schon faszinierend. Wünscht man sich sowas auch für sein eigenes Leben?
Luisa sagt nein. Luisa sagt nein, weil Luisa sagt halt, ja, das ist natürlich, das hat mir beim Studium unglaublich geholfen. Bei allen Fragen, ich habe mir einfach das Buch in Gedanken nochmal durchgeblättert und sehe die einzelnen Seiten vor mir und suche mir dann auf den einzelnen Seiten die Stellen, wo die Antwort steht und kann sie runterschreiben. Also wirklich, als hätte man das Buch vor sich liegen. Aber sie sagt natürlich auch, es hat natürlich auch den Nachteil, es gibt ja Dinge, die man vergisst und man sagt, es ist auch besser so, dass ich das vergessen habe.
Und das
habe ich nicht. Deswegen sagt sie, in der Summe ist es nicht wünschenswert, ein erdähliches Gedächtnis zu haben. Und ja, das gibt es tatsächlich. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen künstlerische Freiheit rausgenommen habe, ist, dass dieses eidetische Gedächtnis in der Regel nur bei Kindern auftritt und sich irgendwann rauswächst.
Okay, bei
Luisa eben nicht. Wobei nicht ausgeschlossen ist, dass das tatsächlich möglich ist. Ja. Aber meines Wissens nach gibt es keinen Fall eines erwachsenen Menschen, der zu 100% ein eidetisches Gedächtnis hat, außer Sheldon Cooper in The Big Bang Theory.
Okay. Ja, dann gibt es ja doch.
Ja.
Ja. Wobei natürlich auch da möglicherweise später dann ja auch, sag ich mal, auch in Frage gestellt werden muss, das, was wir so erinnern, ja, auch wenn wir mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit uns ja auch wirklich sehr detailliert erinnern, ob das denn wirklich der Wahrheit entspricht. Also damit
Richtig.
Spielst du ja auch in ganz vielen Büchern.
Richtig.
Wir sind so überzeugt, dass es genauso war.
Ja.
Und wir können uns auf unser Gedächtnis null verlassen.
Nein, überhaupt nicht.
Nicht mal,
überhaupt nicht.
Was gestern war.
Nein, das ist wissenschaftliche.
Das ist wissenschaftliche Riesen. Ja, ja. Und das ist eine wichtige Erkenntnis.
Ja, das ist verrückt.
Also,
das ist verrückt. Wenn wir im Brustton der Überzeugung etwas behaupten, kann es durchaus sein, dass wir falsch liegen, weil unser Gehirn einfach Dinge, die nicht mehr präsent sind, für uns optimal ergänzt, in der Regel. Ja? Und uns glauben lässt, es wäre Realität. Das macht unser Gehirn. Das macht ChatGPT übrigens auch. Ja? Wenn ChatGPT etwas nicht weiß, dann improvisiert sie, er, was auch immer es sein soll, es und stellt es so dar, als ob es Fakt wäre. Da muss man also auch sehr vorsichtig sein, was ChatGPT
mit einer Überzeugung
Ja, und das macht unser Gehirn mit uns ganz genauso.
Davon lebst du, daraus hast du einen Beruf gemacht.
Ja,
weißt du, also diese Lücken füllen wir gern mit negativen Gedanken, weil der Mensch so ist, weil unsere Gedanken so funktionieren.
Ja.
Und diese Lücken sind einfach für dich natürlich der Raum, in dem du schreiben kannst, in dem du wirken kannst. Ne?
Absolut.
Also, ja, das neue Buch heißt Happy Weekend, das jetzt gerade frisch erscheint, kommt jetzt kommende Woche dann in die Buchhandlung.
Ja.
Ich fand einen Satz sehr, sehr schön. Das ist der harmloseste aller Sätze. Und ich fand den aber einfach richtig schön. Und zwar, du sprichst davon, von der Bereitschaft. Diese Bereitschaft, die er manchmal hatte, als wäre er dem Rest der Welt immer einen Schritt voraus. Ich finde, das ist ein so unglaublich schönes Bild. Diese Bereitschaft, als wäre er dem Rest der Menschheit oder immer einen Schritt voraus. Kennst du das von dir? Ist das ein Satz, den du schon mal gehört hast? Von deiner Frau?
Nein, nicht.
Okay.
Nein, aber es ist tatsächlich, es gibt ja diese Menschen, und ich bin überzeugt davon, wenn man mal so nachdenkt, jeder von uns ist schon mal einem solchen Menschen begegnet. Man hat das Gefühl, anhand seiner Reaktionen oder ihrer Reaktionen, man hat das Gefühl tatsächlich, er wusste das schon. Er wirkt so darauf vorbereitet, auf eine Situation, die für einen selbst vielleicht vollkommen überraschend ist, dass man dann denkt, er war darauf vorbereitet. Und daraus ist dieser Satz entstanden. Ich mag es ja sehr, mit Worten dann in der Art und Weise zu spielen. Das mache ich immer wieder ganz gerne. Aber es ist auch anstrengend. Man muss lange drüber nachdenken. Ich habe den Satz ungefähr 20 Mal umformuliert, bis er so war, wie ich ihn haben wollte.
Hätte sein können, dass natürlich wieder einer deiner Freunde oder Bekannten dort, die sich ja gerne mal wiederfinden, auch in irgendeiner Weise, in deinem Roman, sich in diesem Satz auch wiedergefunden hätte. In dem Fall ist es aber mal nicht so.
Nee.
Ja. Und wie oft hat deine Frau schon zu dir gesagt, du bist wirklich unsagbar anstrengend, wenn du geheimnisvoll sein willst, weißt du das?
Ja, ist auch ein Satz aus Happy Weekend.
Genau, Katja sagt das dann zu ihm, weil er hat ja was Geheimes geplant für dieses Wochenende, er will sie überraschen. Du bist, weißt du, richtig anstrengend, wenn du geheimnisvoll sein willst.
Nein, hat meine Frau tatsächlich noch nicht zu mir gesagt. Sie sagt andere Dinge zu mir. Sie sagt zu mir zum Beispiel, du bist anstrengend, wenn du im Schreibprozess bist, weil ich muss mein Leben dann ohne dich leben, teilweise. Was tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ich bin dann wirklich im Tunnel und sie lässt mich auch in diesem Tunnel sein.
Ja.
Gott sei Dank. Ja, aber das jetzt noch nicht. Nee.
Nee. Ganz zum Schluss noch eine kleine Autorvervollständigung, vervollständige folgende Sätze. Mein Adrenalin hole ich mir heute, indem...
Indem ich mir ein neues Projekt ausdenke, zum Beispiel. Ja.
Oh, da reden wir dann sogar von Adrenalin.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr Fallschirmspringen.
Aus dem Alter bin ich raus.
In Sarg legen. Gut, es war ja nie ein Sarg, es war einfach nur dunkel, im Bärenarsch dann sozusagen. Ja. Okay. Mhm. Meine größte Zeitverschwendung, die ich trotzdem liebe, ist
tatsächlich manchmal vor dem Fernseher zu sitzen. Also ich liebe Bücher und ich ziehe ein Buch immer einen Fernseher vor, aber es gibt durchaus auch mal Zeiten, wo ich sage, ich habe jetzt einfach keinen Bock. Zwei, drei Tage lang mache ich zur Unterhaltung nichts anderes als Fernsehen zu gucken. Doch wenn diese 2, 3 Tage dann vorbei sind, dann sage ich mir, verdammt, was hätte ich in der Zeit alles anfangen können?
Also, das ist. Okay, welche Serie hast du zuletzt gebinged?
Also tatsächlich schaue ich seit Jahren gemeinsam mit meiner Frau in Dauerschleife The Big Bang Theory, weil ich finde es einfach. Okay. Auch beim 5. Mal finde ich immer noch Dinge, wo ich sage, herrlich, wirklich herrlich. Und das Letzte, was ich tatsächlich geschaut habe, war Stranger Things.
Okay, das ist ja dein Ding, ne?
Jo.
Das ist dein Ding. So, der Teil meines Körpers, der eine Geschichte erzählt, ist...
Oh Gott, das ist schwierig. Ja, das ist letztendlich meine Stirn, weil ich habe dort eine Narbe, die daher rührt, dass ich mal durch eine Glastür gegangen bin.
Die man gar nicht sieht.
Respektive aber. Gelaufen bin. Ja, man sieht sie. Man sieht sie schon, jetzt, weil ich braun bin durch den Urlaub. Aber normalerweise sieht man sie schon, ist hier über der Augenbraue. Ich hatte einfach unfassbares Glück, dass das Ganze nicht 2 Zentimeter tiefer war, sonst hätte ich mein Augenlicht verloren. Ich hatte einen richtig großen Splitter da oben drin stecken und das war weniger witzig.
Wie kam das?
Ja, ich war noch Kind. Meine Mutter hat mit mir wollte mich spielerisch fangen. Wir waren draußen vor der Haustür und wir hatten damals noch, ich meine, das ist ja ein paar Jahre her, so eine Haustür mit einem großen Glaseinsatz drin. Und ich bin dann einfach gelaufen und habe mich umgedreht, wo sie ist, ob sie mich schon fängt. Und in dem Moment, die Tür war einfach schneller da, als ich gedacht habe. Und ich bin dann durch diesen Glaseinsatz durch.
Okay.
Meine Mutter hat sich natürlich furchtbare Vorwürfe gemacht, was aber absolut nicht notwendig war.
Manche Glastüren sind ja so gut geputzt, dass man da, wenn man sich noch nicht auskennt in diesem Gebäude, wirklich gegen eine Scheibe, frontal gegen eine Scheibe läuft.
Ja, aber das war Milchglas.
Ja, also es war sogar Milchglas. Nee, aber wenn man da zuguckt, muss man erstmal so lachen.
Ich weiß,
jemand läuft und wirklich und tut sich brutal weh. Und man muss erstmal lachen, leider. Ja. Weißt du, weil das einfach so, gibt es eigentlich im echten Leben nicht. Das gibt es nur in Filmen und in Comics und so, weißt du?
Das Schlimme bei mir ist, ich muss lachen, wenn das jemand anderem passiert. Und das ist ja eigentlich infantil. Ne?
Nein, ja, aber es ist menschlich, weißt du? Okay, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
einen Delfin.
Oh,
ein Delfin. Ich könnte jetzt noch viele andere nennen, aber ein Delfin ist das Erste, was mir eingefallen ist. Nein, also wirklich, ich meine, ich habe einiges an Tattoos, aber sowas käme mir definitiv nicht auf die Haut.
Was hast du da am Arm? Better steht da in Schreibschrift. Was ist das? I'm still standing better than I ever did. Und das Better ist so schön mit so einer Schreibschrift. Aber es ist nicht aus dem Elton John Song, oder?
Der hat mich dazu inspiriert.
Wirklich?
Definitiv, aber es beschreibt meine Lebenssituation.
I'm still standing better than I ever... Oder ist es eine Songzeile?
Ja.
Also
ja.
Ist sie doch tatsächlich. Ja. Ich habe sie gar nicht wiedererkannt. Better than I ever... verstehe.
Ja, tatsächlich.
An welchem Zeitpunkt deines Lebens hast du dir dieses Tattoo machen lassen?
Vor 3 Jahren.
Erst?
Ja.
Okay.
Tatsächlich, weil...
Als was passierte?
Als ich mir klar gemacht habe, wie unfassbar glücklich mein Leben verläuft. Das ist einfach, wir neigen ja dazu, zu meckern und zu beschweren, dieses schlecht. Und ich habe mal tatsächlich einen Strich gezogen, habe die Summe gezogen und stelle fest, dass ich ein unfassbar glückliches und prädestiniertes Leben auch führen darf. Zu 80% sind das Dinge, zu denen ich persönlich nichts beigetragen habe. Das heißt, wo wir geboren sind und so weiter und so fort und auch viele andere Dinge. Aber einen gewissen Teil habe ich natürlich auch gelenkt. Und ich stelle für mich fest, ich bin ein unfassbar glücklicher Mensch, weil es mir unfassbar gut geht. Punkt. Und das habe ich auf meinem Arm. Auf meinem anderen Arm habe ich auch etwas stehen.
Das ist ein bisschen verwaschen.
Das ist schon 13,
unscharf.
14 Jahre alt.
Ja, ist auf dem Innenarm sozusagen links.
Farbe ist so Equesque Fortunal. Das ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Und das greift natürlich auch ganz groß in mein Leben ein. Wir hatten ganz am Anfang dieses Thema. Ja? Ja. Wenn ich etwas machen will, muss ich es machen. Punkt. Um eben das zu vermeiden, hätte ich nur. Und das greift
hier und du rein. Hast es gemacht. Ja. Das könnte man nacharbeiten nochmal wieder, ne? Dass es wieder schärfer wird.
Ja, dann wird es aber automatisch auch grün. Nein, das ist okay. Okay. Also ich weiß, also,
du weißt ja, was das heißt. Ja. Du weißt ja. Ja, und auch ganz schön, weil du gerade wieder die Summe erwähnt hast. Zum zweiten Mal hast du das Wort die Summe. Das ist die Summe der Sachen. Das war immer ein sehr schöner Satz, den ich mir von dir mal aufgeschrieben habe. Jeder Autor ist die Summe seiner Bibliothek.
Ja.
Und wer steckt da noch drin, außer Stephen King?
Ach, ganz, ganz viel. Da sind viele unterschiedliche Bücher drin. Also natürlich sind die Standards drin in Ken Follett und so weiter und so fort. Ja.
Ken Follett, ich fand bei Ken Follett, dass der gar nicht so gut schreibt. Aus irgendeinem Grunde. Aus irgendeinem Grund konnte ich den nicht lesen.
Oh, ich fand es faszinierend. Super. Auch die Geschichten, die er schreibt.
Ja, klar.
Total. Auch sehr, sehr, sehr toll. Nein, da finden sich viele Dinge. Da finden sich aber auch Sachen wie meine Kollegin Kerstin Gier, ne, die jetzt am anderen Genre-Spektrum ist als ich. Ja. Aber trotzdem, das sind sehr, sehr, also man findet so ziemlich alles da drin. Natürlich sehr viele Thriller und Krimi, weil das ist halt mein Ding.
Ja, klar.
Aber auch andere Sachen. Und ich bin wirklich der Meinung, man kann nur schreiben, wenn man viel gelesen hat. Also ich kenne keinen einzigen Autor, der nicht früher viel gelesen hat und heute gut schreibt. Das gibt's, wo soll es herkommen? Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn Leute mich in Lesungen fragen. Herr Strobel, ich schreibe ja auch, aber was muss ich denn machen? Ich sage drei Dinge. Lesen. Und wenn man das gemacht hat, nochmal drei Dinge, schreiben. Nur die Übung macht's. Je viel mehr ich schreibe, umso besser wird's auch meistens irgendwann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist, man muss gelesen haben, um schreiben zu können. Deswegen dieser Satz.
Arno, danke dir für die Begegnung. Das war spannend.
Es hat Riesenspaß gemacht.
Einzutauchen ein bisschen in deinen kleinen kranken Kopf. Nein, der sehr gesund ist. Dann danke dir für heute. Und bis die Tage.
Es hat mir Riesenspaß gemacht, lieber Christian. Dank auch an dich. Und vielleicht irgendwann mal wieder.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Rote Roben.
Fälle, die Deutschland bewegen.
Ein ARD-Podcast, produziert vom SWR.
Es gibt Geschichten, die bewegen ein ganzes Land.
Weil sie große Fragen aufwerfen, die uns alle betreffen.
Fragen nach Freiheit und Gleichheit.
Nach Leben und Tod.
Manchmal landen diese großen Fragen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das dann darüber entscheiden muss.
In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter diesen Entscheidungen.
Geschichten von Menschen, die in Karlsruhe geklagt haben. Von Menschen, für die plötzlich alles auf dem Spiel steht.
Ein kranker Mann, der für sein Recht auf selbstbestimmtes Sterben kämpft. Ein Schüler, der seine ostfriesische Insel vor dem Untergang schützen will. Frauen, die jahrzehntelang für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder für Gleichberechtigung kämpfen. Zu jeder Geschichte gibt es eine Hintergrundfolge mit rechtlichen Infos. Wir erzählen und wir erklären.
Mein Name ist Exona Hüseni. Ich bin Reporterin in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe.
Mein Name ist Frank Bräutigam. Ich bin seit 15 Jahren ARD-Rechtsexperte und berichte für die Tagesschau aus Karlsruhe. Wir beide sind Journalisten, die Jura studiert haben.
Hört rein in Rote Roben – Fälle, die Deutschland bewegen.